Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praktisch Theologisch Kirche. Mein Name ist Benny Limbeck und wieder einmal habe ich die Ehre, mit dir Kaja Kaiser und mit dir Michael Herbst. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Und ein besonderer Gast heute bei uns und eine ganz große Freude auch an dieser Stelle. Hallo Herr Heinrich Deichmann.
Hallo zusammen.
Ich nutze am Anfang die Gelegenheit, um Sie kurz vorzustellen, damit alle, die uns zuhören, ein bisschen im Bilde sind, mit wem wir es heute hier zu tun haben. Sie sind Jahrgang 1962 und tatsächlich einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands. Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert, Geschichte, Theologie und Philosophie an der Universität zu Köln. Dann 1989, also mit 27 Jahren, sind Sie in das Unternehmen eingetreten, das auch Ihren Familiennamen trägt und zu den bekanntesten Unternehmen in Deutschland zählt. Seit 1999 führen Sie die Deichmann-Gruppe und die Deichmann SE mittlerweile ist seit ihrer Gründung im Jahr 1913 ein Familienunternehmen und heute die größte Schuhhandelskette Europas mit weltweit rund 50.000 Mitarbeitenden. Unter Ihrer Leitung wurde die Internationalisierung des Unternehmens vorangetrieben und mittlerweile sind Sie in über 30 Ländern tätig und haben dort 4.700 Filialen. 2025, also letztes Jahr, hat Deichmann weltweit ca. 180 Millionen Paar Schuhe verkauft. Das ist aber nicht das Einzige, was Sie auszeichnet. Sie engagieren sich auch noch karitativ über die Deichmann-Stiftung und das von Ihnen geleitete sozialmissionarische Hilfswerk Wort und Tat für notleidende Menschen in Deutschland, Europa, Madagaskar, Moldawien, Tansania und in zahlreichen anderen Ländern. Dazu sind Sie unter anderem seit 2013 Kuratoriumsmitglied der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung, Kuratoriumsmitglied der Internationalen Martin-Luther-Stiftung und Sie sind auch im Kuratorium der Deutschen Nationalstiftung. All das befreit Sie aber nicht davon, dass Sie auch die Fragen beantworten müssen, die alle anderen hier gestellt bekommen am Anfang unserer Aufnahme. Das wäre nämlich zu Beginn. Was begleitet Sie gerade durch den Alltag? Ein Buch, eine Serie, Musik oder ein Podcast und warum beschäftigt Sie genau das?
Mein Alltag ist natürlich ziemlich durchgetaktet. Bei mir ist der Beruf sehr raumgreifend. Wenn man ein Unternehmen der Größenordnung leitet wie ich, dann hat man wenig zeitliche Spielräume. Aber was mich begleitet, ist gute klassische Musik. Das ist mir wichtig. Das ist auch immer ein gewisser Ausgleich für mich. Und insbesondere, wenn es sehr hektisch wird, dann freue ich mich, ein wenig Bach-Musik zu hören. Das ist manchmal schon beim Frühstück so, aber ganz bestimmt abends. Und ja, das tut mir richtig gut. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, dann ist es natürlich nicht nur Bach. Und ich höre auch Popmusik, aber gute Musik, das brauche ich einfach.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Borussia Dortmund hören?
Borussia Dortmund ist natürlich ein großartiger Fußballverein. Und ich würde mir allerdings wünschen, dass die Borussia ein bisschen konstanter spielt. Manchmal hat man das Gefühl, sie spielen wie die Weltmeister, aber manchmal sind sie fast wie ein Zweitligist. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber Dortmund ist ein sympathischer Verein. Etwas mehr Konstanz wäre allerdings gut. Ich muss allerdings zugeben, ich weiß nicht, ob sie das hinterher rausschreiben, ich bin eigentlich Bayern München-Fan.
Michael, du verkraftest das, oder?
Ja, ich habe da schon meine peinlichsten Momente hinter mir, weil ich mal eingeladen war bei den Mitarbeitenden von Deichmann und mich da allzu sehr als Dortmund-Fan geoutet habe und dann zur Kenntnis nehmen musste, dass in der Familie Deichmann Bayern München einen besseren Ruf hat als Dortmund. Damit komme ich aber klar. Das ist, Bayern München ist ein großartiger Verein, das sage ich auch öffentlich, ohne Zögern.
Nächste Frage. Wenn alles möglich wäre, wie sähe Ihr nächster Tag aus?
Oh, ich bin ein ganz großer Naturliebhaber und besonders gerne habe ich die Berge. Und wenn ich mir einen Tag malen könnte, dann würde der irgendwo auf einer schönen Berghütte in den Alpen beginnen. Die Sonne würde aufgehen, man würde das Wasser vom Brunnen holen, frühstücken und dann eine herrliche Bergtour machen. Mit einem tollen Gipfel, idealerweise noch mit Kletterpartien dabei. Und das Ganze mit der Familie und Freunden. und dann mit einem schönen Ausklang auf einer Hütte, wo man richtig zufrieden vom Tag ist.
Klingt schön. Toll. Klingt richtig gut.
Ja. Und das klingt auch nach einem Tag abseits der Arbeit.
Das ist so, genau. Das ist immer wieder nötig.
Letzte Frage an dieser Stelle. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Ihrem jüngeren Ich zu sprechen, was würden Sie ihm raten?
Ich glaube, ich würde ihm raten, etwas gelassener zu sein. Die Dinge mehr im Prozess zu sehen, schrittweise vorzugehen, nicht alles auf einmal zu wollen, vielleicht ein bisschen weniger perfektionistisch zu sein und insgesamt ein bisschen die Dinge ruhiger angehen. Das, glaube ich, würde ich mir raten.
Danke. Ich habe eben erzählt, was Sie alles studiert haben und da kann man drüber stolpern, weil Sie sind ja durch und durch Unternehmer, aber Sie haben auch Geschichte, Philosophie und, was uns drei natürlich besonders freut, Theologie studiert. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich muss sagen, bei uns zu Hause wurde nicht nur über das Schulgeschäft gesprochen. Mein Vater hatte auch schon Theologie studiert. Nebenbei, wohlbemerkt, da war Mediziner von Haus aus. Und bei uns standen die Geisteswissenschaften ganz hoch im Kurs. Und da wurden eben häufig über theologische Themen gesprochen oder auch mal über philosophische Themen. Geschichte war immer schon mein Steckenpferd. Das hat mich einfach interessiert, schon Schulzeiten an. Mhm. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, dann wollte ich dem ein bisschen nachgehen. Damals war das möglich. In den ersten 4 Semestern, da war man mit BWL in Köln nicht ganz ausgelastet. Und ich bin dann einfach in andere Vorlesungen hineingegangen und habe da mitgehört, habe mitgeschrieben, habe mir Bücher gekauft. Für die Theologie war ich in Bonn. Und das hat einfach viel Freude gemacht. Ich habe aber da keine Prüfungen gemacht, keine Examina gemacht. Ich habe das mitgehört. Aber das war eine schöne Bereicherung und das möchte ich nicht missen.
Ich weiß von deinem Vater, dass er bei Karl Barth studiert hat. Da wird man natürlich als Theologe heute ganz neidisch, wenn man hört, jemand hat noch persönlich beim großen Schweizer Meister studiert. Ist das weitergereicht worden, diese Sympathie für Karl Barth und seine Thomas Mannhaft breiten theologischen Ausführungen?
Unbedingt. Mein Vater war also sehr stark geprägt von Karl Barth. In der Tat, er hat ihn in Bonn gehört. 7 Uhr CT hat er immer stolz erzählt. Er war sogar teilweise bei ihm zu Hause eingeladen mit anderen Kommilitonen. Und nein, Karl Barth hat meinen Vater derartig geprägt, dass er das 1:1 auf seine Familie weitergegeben hat. Bei allen möglichen kirchlichen Feiertagen wurde Karl Barth vorgelesen. Und es war in der Silvesternacht so, das war Ostern so, das war auch Weihnachten häufig so. Und das hat schon interessante Züge angenommen. Insbesondere die Silvesterpredigt von ihm, meine Zeit steht in deinen Händen. Die hat mein Vater nun wirklich häufiger vorgetragen und mein Sohn, der dann auch irgendwann mal größer wurde, hat dann doch mal darauf hingewiesen, dass er die Predigt schon fast auswendig könne. Vielleicht ist doch mal was anderes vorlesen, weil er. Nein, aber Spaß beiseite. Karl Barth war wichtig, hat mich dadurch persönlich eben auch sehr, sehr geprägt. Ich habe vieles gelesen, ich habe auch die Dogmatik zu Hause und bin wirklich nach wie vor sehr, sehr begeistert. Und er hat mir theologisch sehr den Horizont erweitert, muss ich sagen. Und ich habe eigentlich sehr bedauert, dass in den nachfolgenden Theologengenerationen Karl Barth viel weniger rezipiert wurde und er an Bedeutung eigentlich verloren hat, wie ich finde, völlig zu Unrecht. Ich finde, für die Theologiegeschichte spielt er eine überragende Rolle, die er auch heute noch haben sollte.
Inwiefern hat denn das theologische Arbeiten, Studieren einen Einfluss auf Ihr Arbeiten im Unternehmen? Können Sie das überhaupt so klar sagen? Kann man das trennen? Sie sind ja als ganze Person in diesem Unternehmen tätig.
Als ich mich entschieden habe, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, hat bei mir eine große Rolle gespielt, dass mein Vater nicht einfach nur ein guter, erfolgreicher Unternehmer war, sondern dass er versucht hat, seinen Unternehmerberuf als Christ zu leben. Und das hatte vor allen Dingen zur Folge, dass er einfach sehr viel Gutes im Sinne von Nächstenliebe, von christlichem humanitärem Engagement getan hat. Und damit konnte ich mich identifizieren. Und wir würden unser Unternehmen nicht ein christliches Unternehmen nennen, aber wir würden doch sagen, dass wir versuchen, unsere unternehmerische Aufgabe als Christ anzugehen. Und das fängt schon bei dem Verständnis des Unternehmens an. Mein Vater hat den Satz geprägt, das Unternehmen muss dem Menschen dienen. Mhm. Und der Satz bedeutet, dass das Unternehmen einen tieferen Sinn haben muss als nur Umsatz und Gewinn. Es muss dahinter oder darunter etwas geben, was wichtiger ist. Und das ist Dienst am Menschen. Und bei uns ist das ein Dreiklang. Mhm. Dienst am Kunden, Dienst am Mitarbeiter und Dienst für Menschen in Not. Und Dienst am Kunden, das hat schon ganz früh angefangen. Mein Großvater hat ja unsere Firma gegründet, 1913. Mhm. Und seine Kunden in Essen-Borbeck, übrigens ein Steinwurf weit weg von unserer heutigen Zentrale, seine Kunden waren einfache Menschen, die arbeiteten in den Kohleminen, in den Stahlwerken. Sie hatten nicht übermäßig viel Geld, aber mein Großvater wollte diesen Kunden, teilweise waren es seine Freunde, seine Bekannten, wollte ein gutes Produkt geben, aber zum bestmöglichen Preis, dass sie sich das erlauben konnten. Und da ist die Philosophie von Deichmann geboren, auch heute noch. Wollen wir unseren Kunden eine wirklich gute Qualität, mittlerweile natürlich viele Marken, aber auch tolle Mode, zum bestmöglichen Preis anbieten. Jeder soll sich unsere Schuhe leisten können. Und wir haben sicher mit dazu beigetragen, dass das Preisniveau für Schuhe, dort wo wir tätig sind, eben auch niedrig geblieben ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, das Unternehmen soll unseren Mitarbeitern dienen. Unsere Mitarbeiter sollen nicht einfach nur Rädchen im Getriebe sein, ein Kostenfaktor. Nein, wir wollen sie als Menschen ernst nehmen. Und dazu gehört natürlich ihre Leistung, aber eben nicht nur. Dazu gehören auch die Nöte und die Sorgen. Und deswegen wollen wir menschlich miteinander umgehen. Wir wollen einen Geist des Füreinanders und Miteinanders. Das Ganze hat materielle Aspekte. Speziell in Deutschland zahlen wir deutlich über Tarif. Wir haben eine Unterstützungskasse. Menschen, die unverschuldet in Not geraten, können Hilfe beantragen bei schweren Krankheiten, Unfällen, bei Naturkatastrophen. Wir zahlen eine Betriebsrente aus eigenen Mitteln. Das ist sonst gar nicht verbreitet im Einzelhandel. Und ja, wir feiern große Feste und versuchen wirklich trotz der Größe noch wie eine große Familie zu agieren. Und ich glaube, die niedrigen Fluktuationsraten bei uns und die wirklich nachweisbare gute Kultur, das spricht dafür. Ja, und das Dritte, das Unternehmen soll Menschen in Not dienen. Das ist auch wirklich Ergebnis unserer christlichen Grundhaltung, unseres christlichen Glaubens. Wir möchten von dem, was wir erwirtschaften, einen Teil dort abgeben, wo Menschen in besonderer Not sind, wo sie auf Hilfe von anderen angewiesen sind. Und wir fühlen uns besonders berufen für die Ärmsten der Armen. Das gilt sowohl für Deutschland. Im Ruhrgebiet helfen wir an etlichen Stellen, an sozialen Brennpunkten. Das gilt aber eben auch für etliche Länder, in denen wirklich enorme Not ist. Sie haben bereits einige genannt. Madagaskar ist ein großes Feld mittlerweile für uns. Tansania, Moldawien, aber auch kleinere Projekte in vielen anderen Ländern der Welt.
Darauf kommen wir gleich auch nochmal zurück. Ich finde das sehr beeindruckend, diese Unternehmensphilosophie so auszurichten, nicht nur die Kunden, aber auch nicht den eigenen Profit im Zentrum zu haben, sondern zu sagen, wir haben dann auch noch einen Blick auf die, die bei uns mitarbeiten und darüber hinaus auf Menschen in Not. Und stelle ich mir vor, kann das in Zeiten wie unseren auch ganz schön schwierig werden. Also die letzten Jahre haben uns ja von einer Turbulenz in die andere gejagt. Von einer Pandemie über Inflation, über Kriege, über wirtschaftliche Schwierigkeiten, die unser Land insgesamt durchmacht. Wie hält man das durch und wie gelingt das? Gibt es da besondere Strategien, die ihr bei Deichmann habt oder wie kommt man durch solche Zeiten durch?
Naja, zunächst mal gab es auch für uns große Herausforderungen. Gerade die Corona-Zeit war natürlich sehr, sehr fordernd, weil wir zu bestimmten Zeiten gezwungen waren, nahezu alle Verkaufsstellen in allen Ländern, in denen wir tätig sind, zu schließen. Und das war natürlich etwas, was wir uns in unseren schlimmsten Albträumen nicht gedacht haben. Denn wenn man keine Umsätze macht oder kaum noch Umsätze, weil das Online-Geschäft nicht so groß war und die Kosten weiterlaufen, dann ist natürlich das eine endliche Veranstaltung. Aber wir haben das glücklicherweise gut überwunden. Dazu gehörte sehr gutes Management bei den Kosten, bei der Liquidität und haben dann aber diese Krise auch als Chance ergriffen und konnten sogar dann kurze Zeit später auch wieder stärker wachsen. Natürlich braucht man ein wirklich tragfähiges Unternehmenskonzept. Und gerade Deichmann ist ein solches. Auch in Krisenzeiten brauchen Menschen Schuhe und gerade die Preis-Leistung wird in Krisenzeiten noch größer. Er wird noch wichtiger für die Kunden und das heißt, davon haben wir sicher dann irgendwann auch mal etwas profitiert. Aber klar ist, man kommt teilweise schon wirklich an große Herausforderung, auch mental. Aber wir haben das, wie gesagt, insgesamt ganz gut überstanden. Ich bin ja nicht alleine. Ich habe ein fantastisches Team. Ich habe großartige Mitarbeiter, auch in der Geschäftsführung. Und wir haben dann sehr eng zusammengestanden. Auch unsere Mitarbeiter haben wirklich an einem Strang gezogen. Wir haben dann, sobald das möglich war, auch finanziell den Menschen geholfen. Wir haben das Kurzarbeitergeld aufgestockt bis auf 90%. Gerade bei Menschen, die sonst aufgrund der Umsatzprovision sehr viel Geld verloren hätten, weil die Läden zu waren, haben wir versucht, diese Einbußen nicht zu groß werden zu lassen, sodass wir uns wirklich da insgesamt sehr solidarisch verhalten haben.
Super.
Wenn man das nochmal so anguckt, welche Rolle spielt bei diesen Prozessen gerade in den letzten Jahren Digitalisierung? Ihr habt ja nicht nur Läden, sondern ihr seid ja auch im Netz aktiv.
Ja, die Digitalisierung hat natürlich weite Teile unseres Unternehmens erfasst, aber das größte Thema ist der E-Commerce, der Onlinehandel. Wir haben allerdings immer noch einen überschaubaren Anteil. Der liegt bei Deichmann ungefähr bei 10%, bei Snipes liegt er deutlich höher, weil unsere Kunden nach wie vor auch sehr gerne in unsere Läden gehen. Wir haben natürlich auch ein sehr, sehr weit gestecktes Netz, gerade in den deutschsprachigen Ländern, aber auch in etlichen anderen Ländern Europas sind wir sehr stark vertreten. Und dann ist es wirklich auch leicht, zu uns zu kommen. Und gerade wenn eine Familie mit Kindern unterwegs ist, dann ist es manchmal fast einfacher, direkt vor den Laden zu fahren, zu parken, mit den Kindern die Schuhe anzuprobieren und dann den Kaufabschluss zu tätigen. Zumal, wenn man vielleicht noch Lebensmittel nebenan kaufen muss oder Drogerieartikel. Also unsere Läden laufen nach wie vor richtig gut, aber unser Online-Anteil wächst und unser Online-Geschäft wächst selbstverständlich. Hm. Und das Ganze führt schon zu einer größeren Transformation, denn dieses Online-Geschäft ist wirklich ein anderes. Hier geht es vielmehr auch um wirklich analytische Fähigkeiten und Disziplin, um dieses Geschäft nahtlos mit dem Stationären zu verknüpfen. Man muss quasi ein zweites Unternehmen aufbauen. Und hier hat man es wirklich auch mit Tech-Mitbewerbern zu tun, die über ganz viel Technologie verfügen. Und die muss man dann auch nach und nach sich erarbeiten. Dazu braucht auch bestimmte Mitarbeiterprofile. Insofern hat sich die Firma in den letzten 10 Jahren sicherlich auch sehr, sehr verändert.
Sie haben gerade was Spannendes gesagt. Sie haben gesagt, wenn man ins Internet geht, ist es fast so, wie wenn man ein zweites Unternehmen aufbaut. Jetzt sind wir ja ein Podcast, wo viele Leute zuhören, die irgendwie in der Kirche involviert sind. Und ich dachte gerade, okay, wenn Gemeinden im Internet irgendwie eine Präsenz haben wollen, müssten die dann eigentlich auch kategorial nochmal was Zweites, irgendwie eine zweite Form der Gemeinde anbieten, um irgendwie attraktiv zu sein in den digitalen Sphären. Ist jetzt natürlich ja ein weiter Übertrag, aber was wäre so spontan Ihre Einschätzung dazu?
Ich glaube, dass Sie da recht haben. Also durch Corona haben ja viele Menschen, und ich gehöre auch dazu, viele Gottesdienste online gesehen. Und ich glaube, wenn man heute noch Online-Gottesdienste machte, müssten die anders aussehen, als wenn man einfach nur einen stationären Gottesdienst macht, den man filmt. Das fängt schon damit an, dass man eben die Texte sofort einblenden sollte und nicht nur irgendwie die Kamera mal da drauf fällt. Das sind kleine technische Dinge. Aber die Online-Bedürfnisse und die Online-Gewohnheiten der Kunden und der Zuschauer sind einfach andere. Und ich glaube, dass man darauf eingehen sollte, wenn man wirklich die Digitalisierung ernster nimmt, auch für kirchliche Veranstaltungen, auch für kirchliche Botschaften.
Ja.
Wir sind schon eben einmal bei den Unternehmenszielen auf die Frage des sozialen und karitativen Engagements gekommen. Wir werden auch bei unseren Shownotes Wort und Tat, das Hilfswerk, verlinken. Wenn du sagen müsstest, wenn du von einem Projekt erzählen müsstest, das dir besonders am Herzen liegt, aus diesem ganzen Kosmos von Hilfstätigkeiten, was würdest du als Beispiel erzählen?
Wir sind seit einigen Jahren in Madagaskar tätig. Und das ist für uns ein ganz neuer Schwerpunkt. Madagaskar gehört zu den allerärmsten Ländern der Erde. Und wir möchten mithelfen, vor allen Dingen im Süden des Landes, den Menschen eine Perspektive zu geben und ihnen helfen, auf die eigenen Beine zu kommen und einerseits durch Bildung, aber auch durch Infrastruktur und durch medizinische Hilfe sich ein Stück weit eine bessere Zukunft zu erarbeiten. Und ja, ein großes Thema dort ist die Wasserversorgung. Die Brunnen, die irgendwann mal gegraben wurden, funktionieren nicht mehr. Und deswegen müssen die Menschen, wenn sie es überhaupt machen, ihr Wasser abkochen. Und wenn sie es nicht machen, werden sie krank. Um das Wasser abzukochen, müssen sie Bäume fällen. Und unter anderem deswegen ist in Madagaskar eine riesige Abrodung stattgefunden. Es hat auch noch andere Gründe. Man braucht Holz auch zum Verkauf von Braunkohle. Und dieses Abholzen hat die Trockenheit noch weiter verstärkt und hat dazu geführt, dass die Menschen einfach riesige Wasserprobleme haben. Wir haben jetzt eine Organisation unterstützt, die Brunnen saniert. Und da könnte man sagen, okay, aber dann hat er das Problem in ein paar Jahren wieder. Nein, aber durch diese Brunnensanierung müssen die Menschen eben kein Holz mehr schlagen, kein Holz mehr verbrennen, um Wasser zu kochen. Und dadurch entsteht weniger CO2 und dadurch kann man CO2-Zertifikate verkaufen. Und über den Verkauf dieser Zertifikate wird die Brunnensanierung für die Zukunft finanziert.
Ah ja, verrückt.
Also eine ziemlich spannende Sache. Und wir wollen jetzt innerhalb von 2 Jahren ungefähr 500 Brunnen und 4 Wasserpipelines sanieren. Das betrifft am Ende rund 25.000 Menschen, die dann über sauberes Trinkwasser verfügen. Und das ist irgendwie eine tolle Sache, die mich wirklich sehr fasziniert.
Wenn ich noch eins nachfragen darf, das kann man sich alles vorstellen, Madagaskar, Ostafrika, aber ihr seid auch in Moldawien aktiv. Was muss man sich da vorstellen?
Ja, Moldawien ist ein vergessenes Land, wenn ich mal so sagen darf. Moldawien war voll integriert in die Wirtschaft des Comecon. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat Moldawien quasi sein wirtschaftliches Potenzial verloren, weil der Handel mit Russland aufhörte. Und was passiert ist, ist, dass die erwachsenen Menschen, die arbeitsfähig waren, das Land verlassen haben und ihre Eltern und ihre Kinder zurückgelassen haben. Also ganz grob gesprochen ist Moldawien ein Land, in dem viele Kinder ohne Eltern leben und sehr viele Großeltern. Und deswegen ist eine riesige Armut entstanden. Die Menschen leben teilweise wirklich in ganz schrecklichen Verhältnissen. Und wir haben über eine christliche Gemeinde in Stadialunga, das ist in der Region Gagausien, angefangen, dort in einem Ort zu helfen. Wir haben eine medizinische Station errichtet. Wir haben angefangen, eine Speisung für ältere Leute zu beginnen. Und dann haben wir angefangen, öffentliche Einrichtungen zu sanieren, weil dem Ort das Geld fehlte. Wir haben zum Beispiel im örtlichen Krankenhaus die Geburtsstation saniert. Als ich da durchgegangen bin, waren die Wände voller Schwarzschimmel. Das war schrecklich. Und ich habe dann gesagt, wenn ihr die eine Hälfte zahlt, dann übernehmen wir die andere. Auch das Dach des Krankenhauses haben wir saniert. Etliche Schulen und Kindergärten. Und ja, dadurch ist doch eine Menge Gutes entstanden dort in diesem Ort Chadialunga, in dem ganz schreckliche Armut herrscht. Und ja, wir hoffen, dass es dem Land auch mal wieder besser geht. Aber wenn man dorthin kommt, die Leute sind unendlich dankbar und glücklich und sie haben wieder Perspektive.
Gern eins kurz zurück. Ich finde es total beeindruckend, dass Sie da so viele Projekte haben. Wie kommt man da drauf oder wie sind die konkret entstanden? Kamen da Menschen und haben gesagt, oh, ich hab Moldau besucht oder Moldawien besucht und gesehen, da müssten wir mal was tun? Oder kommen da konkret Mails an? Also wie sind da so die?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das hat, weil wir ja ein Familienunternehmen sind und wir keine, sagen wir mal, abstrakte Stiftung, hat das immer auch mit der Biografie zu tun und den persönlichen Kontakten. Bei meinem Vater war es eben so, dass er mal mit einem Missionar nach Indien gekommen ist und dort plötzlich vor 500 Leprakranken gestanden hat und da so von beeindruckt war, dass er für sich gesagt hat, entweder er läuft sofort wieder weg, weil er den Anblick nicht ertragen kann. Die Menschen waren völlig deformiert. Oder aber er bleibt und hilft mit. Und er hat sich dann für Letzteres entschieden und ist dann eigentlich fast bis zu seinem Tod jedes Jahr dorthin gefahren und hat ein sehr großes Werk mit aufgebaut, was am Anfang vor allen Dingen mit Leprabekämpfung zu tun hatte, nachher mit Tuberkulose, dann aber auch vor allem mit Bildung. Also das war ein persönlicher Kontakt. Und in Tansania war es ganz ähnlich. Dort kam auch ein Tansanianer auf ihn zu, der in Deutschland studiert hatte und der dort helfen wollte, im Süden von Tansania etwas für die Entwicklung seiner Region zu tun. Und das war dann der Ausgangspunkt. Und dann wurde eine kleine Klinik gebaut, eine Schule und vieles mehr. Es sind also persönliche Begegnungen gewesen, tatsächlich.
Ja, danke.
Ich habe eine Frage zu dem Namen von Ihrem Hilfswerk, das heißt Wort und Tat. Ich kenne einige, die jetzt sagen würden, ja wunderbar, was sie tun, das ist gut, aber warum braucht es da noch Worte für? Was ist Ihr Beweggrund, das zu kombinieren?
Der Grund dafür, dass mein Vater und auch ich in diesem Maße versuchen zu helfen, ist letztlich unser christlicher Glaube. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott uns liebt und dass Gott in Jesus Christus uns ganz nahe gekommen ist und dass wir als Christen diese Liebe weitergeben dürfen, dass wir sie sichtbar machen dürfen, auch unter anderen Menschen und dass das wirklich der ganz besondere Sinn ist. Und deswegen haben wir uns mit Partnern zusammengetan, die das einfach genauso sehen. Und deswegen sind bei Wort und Tat die Mitarbeiter dieser Organisation und Projekte sind Christen, die genau das eben auch tun wollen. Und die das antreibt, dass sie die Not von Menschen sehen und eben diese Liebe Gottes an diese Menschen weitergeben wollen und ihnen deswegen helfen wollen. Und ihnen gleichzeitig auch die Liebe Gottes zusprechen wollen, weil man das irgendwie gar nicht trennen kann. Und das ist eigentlich der Grund. Und eine wirklich umfassende Hilfe umfasst ja immer beides, das zugesprochene Wort, das Wort der Ermutigung, aber auch das Wort, das von der Liebe Gottes erzählt und selbstverständlich dann die Tat, die hilft in der jeweiligen Not, bei dem jeweiligen Problem.
Wenn wir zum Schluss nochmal ein bisschen auf den christlichen Glauben, den du gerade angesprochen hast, in Deutschland anschauen, dann sprechen wir heute einen Tag nach der Veröffentlichung der neuesten Austrittszahlen aus der evangelischen Kirche. Und der katholischen. Beide Kirchen zusammen haben 1 Million Menschen verloren im letzten Jahr, also sind geschrumpft, deutlich. Und das ist ein Trend, der schon sehr lange geht. Wie schaut der Christ und Unternehmer auf die Lage der großen Kirchen? Und was würdest du den Kirchen raten, wie sie mit dieser Lage umgehen müssten?
Zunächst mal machen mich diese Zahlen sehr traurig. Es ist ja leider nicht das erste Mal, sondern die Austrittszahlen gibt es seit Jahren und immer weniger Menschen verbleiben in der Kirche. Ich halte das sowohl für den einzelnen Menschen, aber auch für unser Land, für eine traurige Entwicklung. Und natürlich müssen sich die Kirchen fragen, woran liegt das und was kann man dagegen tun? Zunächst mal, Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind unglaublich beschenkt. Sie haben eben von dieser Liebe Gottes erfahren und sie haben wirklich erlebt und können sich darauf verlassen, dass Gott in Jesus Christus für sie da ist. Und das gibt ja dem Leben eine ganz andere Perspektive, eine Perspektive, die eben frei macht, sich anderen Menschen zuzuwenden, die frei macht, Liebe weiterzugeben und die eben auch eine Perspektive über den Tod hinaus hat. Und insofern ist das für jeden Menschen ein unglaubliches Geschenk, der es annimmt und der es so empfinden kann. Das andere ist aber, dass es auch für unser ganzes Land ja wirklich Auswirkungen hat. Man darf ja nicht vergessen, dass Deutschland und Europa eben auch auf diesem Hügel Golgatha mit errichtet worden ist. Und die christlich-jüdische Tradition hat uns geprägt. Sie hat unsere Werte geprägt. Sie hat unser Zusammenleben geprägt und nicht zuletzt sogar auch das Grundgesetz. Und wenn diese Bindung abnimmt, dann sehe ich das wirklich mit einem weinenden Auge. Denn was kommt an die Stelle? Was kommt an die Stelle? Ja, was können die Kirchen tun? Was sollten sie tun? Ich frage mich manchmal, bin allerdings ja nicht regelmäßiger Kirchgänger in der Landeskirche, ich frage mich manchmal, ob die Kirche sich nicht manchmal ein bisschen zu sehr dem Zeitgeist angedient und ob Kirche nicht vielleicht teilweise zu sehr mit Dingen beschäftigt waren, die jetzt nicht eigentlich im Zentrum der christlichen Botschaft stehen. Das Opus Proprium, sage ich mal, der Kirche ist eigentlich die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat. Und die Menschen haben doch nach wie vor ihre existenziellen Fragen und ihre existenziellen Nöte. Und darauf kann die Kirche Antworten geben. Der Glaube kann darauf Antworten geben. Und gerade wenn man sieht, was um uns herum passiert und welche Gefahren aufziehen und wie die Welt in Unordnung gerät, dann braucht es doch einen Ort, eine Botschaft, ein Wort, das Orientierung bietet und das wirklich irgendwo Halt bietet in doch auch viel Verzweiflung. Mhm. Und für mich persönlich kommt dieser Halt aus der Botschaft von Jesus Christus und aus der Verheißung, die er uns gibt. Und könnte die Kirche nicht das wieder stärker ins Zentrum stellen und vielleicht ein bisschen weniger nur große Politik machen und auf den Einzelnen eingehen und wirklich sich darüber Gedanken machen, wie kann das Evangelium, wie kann die biblische Botschaft wirklich das Leben von uns Menschen verändern und wirklich uns beschenken und bereichern und ja zum Guten beitragen.
Vielen Dank. Das ist doch ein sehr zum Nachdenken anregendes Schlussvotum. Wir öffnen unser Erkenntnistagebuch und nehmen mal mit. Und ich bin ganz gespannt, was ihr aufgeschrieben habt, was wir jetzt aus dem Spannenden aus der Unternehmenswelt und dem darüber hinaus mitnehmen. Benny, was schreibst du dir auf?
Ja, das haben Sie so nicht gesagt, aber ich habe es so gehört, dass Ihr Unternehmen den Menschen dienen soll, mit denen es zu tun hat. Und daraus oder davon übertragen habe ich aufgeschrieben, Strukturen sollen den Menschen dienen und nicht die Menschen den Strukturen dienen. Und dass ich leite ja kein Unternehmen, aber dass ich da, wo ich aktiv bin, schaue, ist das den Menschen dienlich, was hier an Struktur vorhanden ist. Michael, was schreibst du auf?
Ich bin natürlich erstmal getröstet, dass jemand, der aus Essen kommt, bei Borussia Dortmund nicht sofort sagt, wie oft Rot-Weiß Essen auch gegen Dortmund gewonnen hat, mal in der Vergangenheit. Da bin ich schon mal ganz zufrieden. Aber ich muss auch sagen, mich hat wieder heute nochmal dieser Gedanke beeindruckt, zu sagen, wir sind als Unternehmen verantwortlich für ganz verschiedene Menschen und die wollen wir im Blick behalten. Die eigenen Mitarbeitenden, aber auch die Kunden und dann den Horizont zu haben, darüber hinaus weltweit an Menschen in Not zu denken, das hat mich nochmal sehr beeindruckt.
Kaya, was schreibst du auf?
Das kann ich im Grunde genommen nur unterschreiben. Also ich habe auch diesen Geist des Miteinanders. Also dass der Kunde König ist, das kennt man ja noch aus relativ vielen Unternehmen, aber dass da eben auch die Mitarbeitenden und die Menschen in Not eine Rolle spielen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und denke weiter über die Frage nach, inwiefern wir als Kirche zu sehr im Zeitgeist sind und da ja doch vielleicht noch mehr auf unsere Botschaft zurückkommen dürfen. Es ist gut, wenn das mal Menschen sagen, die mit Theologie eng verbunden sind, aber nicht in dem Bereich tätig. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall dafür schon an dieser Stelle. Wie geht es euch, die ihr hier jetzt zugehört habt? Was nehmt ihr mit? Was habt ihr als Fragen und vor allen Dingen auch an Erkenntnissen gewonnen? Wenn ihr welche habt, die ihr gerne mit anderen teilen wollt, dann erzählt gerne von der Folge, von dem Podcast insgesamt weiter, sodass wir viel gehört werden können. Wenn ihr noch was nachhaken wollt, dann meldet euch, nehmt Kontakt zu uns auf. Ihr findet uns unter praktisch-theologisch-kirche.de. Da könnt ihr sowohl Fragen stellen als auch die anderen Folgen finden. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Ansonsten nochmal der Hinweis, es gibt gute Bücher zu kaufen, wenn man nicht so sehr der Mensch ist, der viel hört, kann man auch viel lesen. So gibt es gerade das Buch Blühen lassen, wie Gemeinde vor Ort gedeihen kann. Das sind dann vielleicht gerade die Gedanken nochmal weitergeführt, die eben schon angesprochen wurden von Patrick Tortieras und Michael Herbst. Das lohnt sich. Ansonsten vielen, vielen Dank, Herr Deichmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mal mitgenommen haben in die Unternehmensphilosophie und all das, was Sie darüber hinaus tun, dass Sie sich die Zeit genommen haben in Ihrem vollen Kalender. Das war sehr bereichernd.
Sehr gerne.
Wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören und freuen uns dann auf das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.
Ciao.
Auf Wiederhören.